1. Mose 1. Ich lese aus diesem ersten Buch der Bibel, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 8 und 9 und dann nahtlos übergehen zu Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Gott legte im Osten, in der Landschaft Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Ein Baum, dessen Früchte unvergängliches Leben schenken, und ein Baum, dessen Früchte Wissen geben. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah sich den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, »Wo bist du?« Der Mensch antwortete, »Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt.« »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?« fragte Gott. »Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen?« Der Mensch erwiderte, »Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, die gab mir davon. Da habe ich gegessen.« Gott, der Herr, sagte zur Frau, »Was hast du getan?« Sie antwortete, »Die Schlange ist schuld. Die Schlange hat mich zum Essen verführt.«
Was wir hier in dieser einfachen Erzählung gehört haben, sich abgespielt hat von Adam und Eva, ist von größter Dramatik. Unsere ganze Welt wurde durch dieses Ereignis verändert. Und das Ausmaß ist gigantisch, größer als ein Tsunami. Tsunami ist ein Klacks dagegen. Alles Elend, jedes Verbrechen, jeder Mord, jede Vergewaltigung, jede Krankheit, jede Seuche, Hungersnöte, einfach alles, was unser Leben zerstört, nahm hier, genau hier seinen Anfang. Deshalb wollen wir das ein bisschen genauer anschauen, was da geschah. Wie wir bereits feststellen konnten, hatte Gott alles hervorragend geschaffen. Er betrachtete seine Schöpfung und konnte sagen, alles ist sehr gut gemacht. Adam und Eva lebten also in der besten Welt, die man sich vorstellen kann. Sorglos konnten sie eine verantwortungsvolle Aufgabe erfüllen. Das Paradies war zwar kein Schalaffenland, in dem einem das Essen in den Mund hineinwächst. Gott gab ihnen eine sinnvolle Beschäftigung, so heißt das, er segnete die Menschen und sagte zu ihnen, vermehrt euch, breitet euch über die Erde aus und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische, die Vögel und alles andere Tier und vertraue sie eurer Fürsorge an. Der Mensch hat ja seinen Verwaltungsauftrag. Es hieß nicht, setz dich hin und iss die Früchte und mach nichts den ganzen Tag. Das entspricht nicht unserem menschlichen Wesen. In dieser ausgezeichneten Welt lebten sie mit größter Selbstverständlichkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Der Übergang von der unsichtbaren zur sichtbaren Welt war fließender, als er heute ist. Denn Gott besuchte ab und zu Adam und Eva im Garten Eden. Und dann lebten sie erst noch in einer einzigartigen Umgebung, in einem Ferienparadies. Schöner und reizvoller, als wir uns das heute vorstellen können. Wir sagen ja bis heute, wenn wir eine Gegend beschreiben möchten, die unbeschreiblich ist, was sagen wir dann? Es war paradiesisch. Das hat sich in unserem Sprachgebrauch niedergeschlagen. Dieses Paradies konnten die beiden wirklich genießen. Gott ließ viele verschiedene Bäume in diesem Garten wachsen. Allerlei Bäume, verlockend anzusehen. Jeder Baum für sich eine... ich habe das Gerät gar nicht eingestellt. Jeder Baum für sich... Entschuldigung. Da stimmt etwas nicht, aber das ist vermutlich mein Fehler. Jeder Baum für sich war eine Augenweide. Und die Früchte mussten herrlich schmecken. Keine faulen Früchte, nicht so. Alles perfekt. Es war eben das Paradies. Es gab keine besseren Voraussetzungen für ein glückliches Leben als hier in jener Zeit. Adam und Eva hatten es rundum gut. Sie lebten in Gemeinschaft und Harmonie mit Gott, ihrem Schöpfer. Sie lebten in einem paradiesischen Garten und hatten eine sinnvolle Aufgabe. Ein Idyll par excellence. Und sagt mir ja nicht, was ich ja immer wieder höre, dass es ja das Leben langweilig wäre, wenn es nicht so kompliziert wäre und so von Sünde geprägt. Das ist ein fertiger Blödsinn. Oder wollt ihr in der Herrlichkeit so leben? Mit diesem Chaos, das wir haben auf der Welt. Das wird bestimmt nicht langweilig sein, in der Herrlichkeit nicht und es war auch im Paradies nicht langweilig. Das Glück war den beiden sicher. Eine einzige kleine Einschränkung mussten die beiden beachten. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum des Lebens, den wir in einer späteren Predigt einmal betrachten werden, noch genauer, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von diesem einen Baum durften sie nicht essen. Zu Adam sagte Gott, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Das war also die einzige Bedingung, die Gott an sie richtete. Eine ganz einfache Regel. Von allen prächtigen Bäumen, die hier im Garten sind, das waren viele, durften sie so viele Früchte essen, wie sie wollten? Einzig von diesem Baum nicht. Das ist doch wirklich eine einfache Regel. Einfacher geht es ja gar nicht. Viele fragen, warum Gott diesen Baum überhaupt pflanzte. Und diese Regel überhaupt aufstellt. Der hätte das nicht gemacht, hätten wir das Chaos nicht heute. Hat jemand eine Idee, warum das so wichtig war, dass dieser Baum mit dieser Regel verbunden im Paradies stehen musste? Freier Wille, ja, vielleicht noch etwas genaueres. Ja, also eine Entscheidung, Marionette, ja? Ja, Gott zu vertrauen. Ja, es ist alles in diese Richtung. Dieser Baum musste da stehen, weil wir Ebenbilder Gottes sind. Wenn wir eine echte Partnerschaft zu Gott haben möchten, dann kann das nur, echte Partnerschaft kann nur immer auf Freiwilligkeit beruhen. Und das war der einzige Punkt, an dem der Mensch sich entscheiden konnte, ob er in der Abhängigkeit, in der Gemeinschaft mit Gott leben möchte oder nicht. Und wenn dieser Baum nicht dastünde, dann wären wir einfach Marionetten, wir wären keine Ebenbilder Gottes. Übrigens, der freie Wille, es geht in diese Richtung, ist auch ein hochtheologisches Thema. Aber dieser Baum musste dort stehen. Mit dieser kleinen Regel hätten die beiden und wir ein gutes, ungetrübtes, glückliches Leben führen können. Es war alles, wirklich alles perfekt. In dieses ungetrübte Glück mischte sich der Widersacher Gottes ein. Er wollte die beiden überlisten, er wollte die Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott lösen, damit er über sie Macht ausüben kann. Aber Sie fragen vielleicht verständlicherweise, woher kam dann dieser Widersacher Gottes? Wenn Gott die unsichtbare und sichtbare Welt schuf, musste er auch Satan, oder wie er auch genannt wird, Luzifer, geschaffen haben. Also, wenn alles gut war, woher kommt dann dieser böse Satan? Es stimmt, Gott hat Luzifer geschaffen. Nein, alles hat Gott geschaffen. Doch er schuf Luzifer als ein gutes Wesen. So wie den Menschen. Er schuf ihn auch als ein gutes Wesen. Doch Luzifer lehnte sich gegen Gott auf. Vermutlich war er der Anführer einer Engelschar, die sich gegen Gott auflehnte. Und in der Bibel gibt es einige Stellen, die darauf hinweisen. Petrus schreibt zum Beispiel, Gott hat ja auch die Engel, die sich gegen ihn vergangen hatten, nicht geschont, sondern sie in den tiefsten Abgrund geworfen. Luzifer wollte ebenso sein wie Gott. Und so löste er sich von Gott und übte seine Macht unabhängig von Gott aus. Das Böse wurde von Gott nicht geschaffen. Da bin ich der tiefsten Überzeugung. Ich weiß, es gibt Theologen, die sagen, das Böse ist auch von Gott erschaffen. Ich bin der tiefsten Überzeugung, das Böse ist nicht von Gott geschaffen worden. Wenn ich einen Architekten habe, der ein Haus baut, und ein anderer legt eine Bombe rein, das Haus fällt zusammen, dann hat doch nicht der Architekt etwas Schlechtes gebaut, sondern jemand anderer hat das in die Luft gesprengt. Wir können doch Gott nicht die Verantwortung in die Schuhe schieben, dass er das Böse geschaffen hätte. Das Böse wurde nicht geschaffen, das Böse ist geworden. Es entstand durch die Auflehnung gegen Gott, weil Gott nicht Marionetten schuf, sondern eigenständige Wesen, offenbar sogar auch die Wesen in der unsichtbaren Welt, die Engelwesen, hatten auch eine Eigenständigkeit. Das zeigt etwas von der Größe Gottes. Dass er nicht Marionetten schuf, sondern dass er Partner schuf, sogar in der unsichtbaren Welt, dass er mit Freiwilligen zusammenleben möchte. Und stellt euch doch einmal, müsst ihr mal in dem Neuen Testament lesen, was steht immer, bringt Gott was für Gaben? Ja? Ich wollte zwar was anderes hören, aber ist nicht schlecht. Was für Gaben? Freiwillige Gaben. Das ist das Konzept auch, was sich Gott vorstellt. Er möchte mit dem Menschen und mit allen Wesen, möchte er in einer Partnerschaft leben. Partnerschaft und Liebe, alles geht eigentlich nur freiwillig. So wurde also das Böse nicht geschaffen, denn alles, was Gott schuf, war sehr gut. Das Böse entstand durch die Auflehnung gegen Gott. Satan bediente sich nun einer Schlange, um mit Eva zu sprechen, die offenbar vor diesem Baum stand und ihn irgendwie bewunderte oder bestaunte. Und er fragte sie, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von diesen Bäumen im Garten nicht essen? Oder diplomatisch stellte Also von diesem Baum im Garten, Entschuldigung, ich habe mit meinem Computer ein Problem gehabt diese Woche, das hat mich etwas zurückgeworfen. Jetzt hat es da einen Fehler drin, tut mir leid. Diplomatisch stellt Satan eine scheinbar unverfängliche Frage. Man darf doch mal fragen, oder? Er kannte zwar die Regel sehr gut, die Gott den beiden gab, aber er wollte sie nicht akzeptieren. Er stellte einfach diese Frage, hat Gott das wirklich gesagt, Eva? Er will in den Gedanken der Eva Zweifel wecken. Es ist übrigens die Frage, die bis heute am Anfang einer jeder Sünde steht. Hat Gott wirklich gesagt? Meint er das wirklich so? Nein, so ihn kann das Gott nicht sehen. Diese Frage, hat Gott das wirklich so gesagt? Meint Gott das wirklich? Steht, wenn man das ganz zurückdenkt, schlussendlich immer, auch bei uns Christen, immer am Anfang einer Sünde. Erst wenn ich anzweifeln kann, dass Gott das vielleicht nicht so gemeint hat, habe ich mir den Weg freigeschaufelt, um ohne schlechtes Gewissen zu sündigen. Dann habe ich ja eine Begründung, warum ich das tun kann, was ich nicht tun sollte. Nun, Eva bestätigte, Gott hätte das schon so gesagt, doch sie verschärfte die ganze Sache noch ein bisschen. Gott hat gesagt, es nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Hatte das Gott wirklich gesagt? Das ist interessant. Sie hätten also diese Früchte von morgens bis abends berühren können. Sie hätten neben denen schlafen können. Alles hätten sie machen können. Nur nicht essen, das war es eigentlich. Sie hat die Regeln noch verschärft. Das wäre ein Thema für sich, wo man zeigen kann, wie schnell wir zur Gesetzlichkeit neigen. Und das will ich jetzt aber heute nicht machen. Ja, er hatte gesagt, sie sollen nicht davon essen, aber berühren konnten sie sie. Der Widersacher Gottes musste erkannt haben, dass Eva mit dieser Regel nicht viel anfangen konnte. Sie schien davon nicht sehr überzeugt zu sein. Und deshalb wagte die Schlange nun einen wirklich frontalen Angriff. Nein, nein, sagt sie. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Einen frontalen Angriff gegen das, was Gott gesagt hat. Das ist Humbug. Eva, überleg doch mal, wie soll man wegen einer Frucht sterben? Und dann sehen sie noch so schön aus. Kannst du dir vorstellen, dass eine Frucht von so einem schönen Baum zum Tode führen kann? Nein, Eva. Das musst du doch einsehen, wie lächerlich das sowas ist. So schlimm kann das nicht sein. Hinter dieser Regel, und das sage ich dir, Eva, steckt nämlich ein Geheimnis. Und das möchte Gott vor euch verbergen. Aber ich kenne das und ich sage dir das Geheimnis. Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Dann werdet ihr eben wie Gott sein. Mit anderen Worten, es ist so, Eva, Gott möchte euch das Beste vorenthalten. Das Beste, was es gibt, will er euch nicht geben. Deshalb hat er euch diese Regel auferlegt. Deshalb, weil er es nicht gut, sondern schlecht mit euch meint. Es gäbe nämlich, würdet ihr euch nicht an diese Regel halten, ein besseres Leben, ein noch größeres Glück als das, was ihr bis jetzt schon habt. Eine verlockende Aussicht also auf ein noch besseres Leben. Mit einer Frucht dieses Baumes hast du den Sechser im Lotto. Nur eine Frucht bist du entfernt vom Mensch, der geschaffen ist, zu einem Gott zu werden. Nur eine Frucht. Nur eine Frucht. Diese Einflüsterung kennen wir doch zu gut. Der Gedanke, ich habe eigentlich mehr verdient. Warum soll ich mich rumquälen, wenn es auf einfacherem Weg zu mehr Glück, wenn ich auf einfacherem Weg zu mehr Glück finden kann? Es kann doch nicht schlimm sein, wenn ich mal Gottes Ordnungen für einen Moment vergesse. Wir haben ja immer noch die Vergebung im Hinterkopf. Wir können ja immer noch ankriechen dann, wenn es dann schief gelaufen ist. Aber man kann es ja mal probieren. Schließlich verstoßen wir nur deshalb gegen Gottes Regeln, weil wir uns gerne der Illusion hingeben, wir würden dadurch etwas gewinnen. Unser Leben würde dadurch interessanter, schöner und glücklicher werden. Das ist doch der Grund. Wir sündigen doch nicht, weil wir das schlecht finden. Wir sündigen doch, weil wir denken, weil wir uns die Illusion hingeben, wenn wir das tun, schaut für mich etwas Gutes raus. Wenn es nur ein schönes Gefühl ist oder was auch immer. Aber ich esse ja nicht. Was esse ich jetzt nicht? Ich weiß jetzt auch nicht. Etwas, was ich nicht gern habe. Also ich esse nicht Gras. Das verführt mich nicht, das lockt mich nicht, da sehe ich keinen Gewinn dahinter. Das sollen die Kühe machen. Ich will etwas Feineres. Und wir kennen diese Einflüsterungen. Und immer wenn wir das tun, steht die Illusion im Hintergrund, dass ich etwas verbessere an meinem Leben. Unser religiöses Leben müssen wir dann gar nicht aufgeben. Wir können ja immer noch ein bisschen beten, Bibel lesen und Gottesdienste besuchen. So können wir sogar unser schlechtes Gewissen ein bisschen runterhalten. Weil wir sind ja immer noch religiös. Samuel sagte einmal zu Saul, der gegen Gottes Anweisungen handelte und dabei sogar religiöse, tief religiöse Handlungen ausübte, folgendes. Was meinst du? Was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer oder Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinem Befehl? Lass dir gesagt sein, wenn du dem Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer. Also gehorchen ist besser als ein religiöses Leben. Oder andersrum gesagt, religiöses Leben, das nicht auf Gott hört, ist gar nicht echtes religiöses Leben, das ist eine Farce. Also, es ist besser als ein Opfer. Und wenn du ihm richtig zuhörst, ist das besser als das Fett von Widdern. Trotz gegen Gott ist ebenso schlimm wie Zauberei, Auflehnung gegen ihn, so schlimm wie Götzendienst. Eva aß von dieser Frucht, aber nicht, weil sie sehen wollte, wie sie schmeckt, sondern sie wollte wie Gott werden. Das war die Idee. Und da gab sie noch ihrem Mann, der offensichtlich bei ihr stand und nichts zu der ganzen Geschichte sagte, und einfach aß. Was hätte Eva in dieser Situation besser machen können? Gar nicht von der Frucht essen, das wäre eine Variante, das hätte sie ja gewusst. Und wenn sie es jetzt doch ein bisschen gelockt hat, von dieser Frucht zu essen, was hätte sie machen können? Mit Adam, genau. Vorher. Richtig. Sie hätte mal Adam darauf ansprechen können. Wie ist es das genau? Was hat jetzt da Gott gesagt? Und sie hätten sogar noch weitergehen können. Sie hätten noch mit Gott sprechen können. Wenn er mal im Garten kommt und sagen, Gott, da war so eine Schlange, die hat zum Baum, die hat mir sowas gesagt, dass du uns etwas vorenthalten willst. Was sollen wir davon halten? Was meinst du? Hast du wirklich ein Geheimnis, das du vor uns verbergen willst? Oder was haben wir darunter zu verstehen, wenn wir sterben müssten? Sie hätten mit Gott sprechen können. Sie waren in enger Gemeinschaft mit Gott verbunden. Sie hätten mit Gott darüber sprechen können, ganz einfach. Es ist hilfreich, wenn wir bei Fragen, die in unserem Leben oft nicht so einfach zu beantworten sind, wenn wir uns Zeit nehmen, Gott zu fragen. Wir haben das oft, sehen wir das ab und zu in der Bibel, sagt sie, sie haben das gemacht, aber sie haben vorher Gott nicht gefragt. Und ich bin überzeugt, wenn wir Gott von ganzem Herzen fragen, wird er uns eine Antwort geben. Ob sie uns gefällt, das ist ein anderes Thema. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, was Gott meint, ob wir das oder jenes tun sollen, wird er uns eine Antwort geben. Aber Eva tat das leider nicht. Und kaum hatten sie diese Frucht gegessen, wartete kein besseres Leben auf sie. Im Gegenteil, sie erwachten in einem verpfuschten Leben. Das ist die Dramatik. Alles war verpfuscht. Alles war kaputt. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Sie merkten, dass sie nackt waren. Sie fühlten sich schutzlos. ein Ausdruck der Leere, die wir bis heute empfinden und die über uns kommt, vor allem dann, wenn wir uns versündigen. In den Sprüchen finden wir dafür eine bildliche Beschreibung. Die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen, diese Worte. Oder so richtig, richtig ölig. Also natürlich ein fein schmeckendes Öl und so. Das Bild von der Verführung. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Das zeigt schön auf, wie etwas verlockend für uns sein kann, wir uns viel versprechen, dass alles schöner wird. Plötzlich kehrt alles um. Plötzlich stehen wir in einem verpfuschten Leben wie Adam und Eva. So geht es allen, die vor Gott davonlaufen. Nackt waren die beiden übrigens schon vorher. Doch störte sie das nicht. Es war da vorher einfach normal. Doch an diesem Tag verloren sie ihre Unschuld. Und viele Menschen möchten wieder ins Paradies zurück, vor allem an dieser Stelle. Und behaupten, es sei natürlich, wenn wir nackt herumlaufen. Da gibt es die verrücktesten Ideen. Ein Reiseveranstalter organisiert zum Beispiel FKK-Reisen. Da sitzt man schon im Flugzeug nackt drin. Das ist nicht normal. Es ist bestimmt auch unangenehm, weil das ist kühl im Flugzeug und dann hat man nichts an. Die Idee, aber das ist wirklich nicht mehr normal, so etwas. Da müssen ja nachher trotzdem alle Wolldecken haben, dann sind sie erkältet. Das wäre vor dem Sündenfall normal gewesen, aber nicht heute. Das Schamgefühl, das heute dermaßen verletzt wird, ist eigentlich ein Schutz für uns. Wir wollen ja nicht behaupten, jedenfalls bei den Frauen weiß ich es nicht. Aber die Männer, die meisten Männer, wenn sie einigermaßen wie Männer ticken, die gucken eine nackte Frau nicht einfach an, wie wenn sie angekleidet wäre. Das ist tatsächlich ein Unterschied, ob eine Frau etwas anhat oder nicht. Und es ist ein Schutz für uns, den wir heute unbedingt benötigen. Es ist normal, wenn wir in der Öffentlichkeit angezogen sind, und es ist normal, wenn wir uns nicht hemmungslos nackt zeigen. Das müssen wir auch unseren jungen und alten Leuten wieder sagen, dass das normal ist. Wir sind nicht hinter dem Mond, sondern es gehört sich. Das hat mit der Sünde zu tun. Wir haben die Unschuld verloren. Vor dem Sündenfall wäre das möglich gewesen. Nun kam Gott zu Besuch in den Garten Eden. Er musste Adam suchen, natürlich wusste ja schon, wo Adam ist. Aber er wusste, dass Adam sich versteckt. Wo wusste er auch? Und so fragte Gott ihn, wo er ist, wo er sich befände, und dann sagte er: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Kein besseres Leben. Angst, Scham, sich verstecken müssen. Nun, Gott wollte wissen, wer ihm sagte, dass er nackt sei, ob er etwa von diesem Baum gegessen hätte, von dem er eigentlich nicht essen sollte. Und Adam meinte: Die Frau, die du mir gegeben hast, diese Eva, Fleisch von meinem Fleisch, die, sage ich dir in aller Deutlichkeit, die gab mir davon zu essen. Und da habe ich gegessen. Wie konnte ich anders? Mit anderen Worten, Gott, ich will es zwar nicht so direkt sagen, aber eigentlich ist es dein Problem. Hast du mir das Problem geschaffen? Du hast mir diese Frau gegeben. Und die hat mir die Frucht gegeben. Mir wäre das nicht passiert. Nun, darauf fragte Gott Eva, warum sie das getan hätte. Und sie antwortete: Die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Ja, und wer hat die Schlange gemacht? Gott hat sie gemacht. Gott, du hast uns nur Probleme gemacht mit dieser Schlange. Und dann noch so eine Frau. Und jetzt sitzen wir im größten Chaos drin. Das ist die perfekte Schuldverschiebung, die uns bis heute äußerst vertraut ist. Da sind wir ja so perfekte Helden, die Schuld bei dem anderen zu finden. Und das hat auch hier begonnen. Schuld ist immer der andere. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann nur, weil der andere mich dazu veranlasst hat. Müsst ihr euch mal selber beobachten, wie ihr mit solchen Dingen umgeht. Es ist frappant, wie schnell wir die Schulden verschieben. Die Verantwortlichkeiten. Wenn ich unfreundlich war, ja, dann war ich nicht einfach unfreundlich. Ich war nur unfreundlich, weil mich der andere dermaßen provoziert hat. Da muss ich ja sauer werden. Wer hätte der mich nicht provoziert, wäre ich freundlich geblieben. Kein Problem, ich bin sonst ein freundlicher Mensch. Aber mich muss ja niemand provozieren. Sonst lernt er meine andere Seite kennen. Aber dann ist er selber schuld. Doch, es ist doch so, dass Eva von dieser Frucht aß, nicht die Schlange. Der Teufel konnte nur Eva falsche Versprechungen machen. Er vermischte Wahrheit mit Lüge, wie wir das auch noch später noch mal genau betrachten werden, aber nicht heute, sondern in einer anderen Predigt. Das Gemisch von Wahrheit und Lüge ist das Verführerische. Und bei dieser Verführung hat der Satan viel Richtiges gesagt, aber er hat eine giftige Mischung dazu getan. Das Gemisch von Wahrheit und Liebe, von Wahrheit und Lüge ist eigentlich die Katastrophe. Und das ist das Handwerk des Widersachers Gottes. Das beherrscht er gewaltig. Der Teufel lügt uns an, ohne im Geringsten in Verlegenheit zu geraten. Das ist ja das Verbrannte. Ist euch auch schon aufgefallen, je cooler die Leute lügen, je glaubhafter ist es. Weil man gar nicht annimmt, dass jemand so unverfroren sein kann. Und der Teufel ist die Unverfrorenheit in Person. Kein Lügendetektor könnte ihn entlarven. Der kann lügen ohne irgendeine Regung. Der kann einem so ins Gesicht lügen, dass man das jedem glaubt. Der hat keine Hemmungen, kein Schamgefühl. Jesus sagt über ihn, der Teufel war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Er kann unverfroren lügen. Und das ist das Fatale. Deshalb haben auch Leute, die unverfroren lügen, heute zum Teil so viel Erfolg, weil wir irgendwie immer noch so ticken und denken, das kann doch nicht sein, dass ein Mensch so gravierend lügt und nicht rot wird dabei. Dass das ihm nicht peinlich ist. Was denkt ihr, was heute geschieht mit Menschenhandel? Was all diesen Frauen versprochen wird, die über unseren ganzen Erdball verfrachtet werden, denen wird ganz cool und kalt versprochen, dass sie eine gute Arbeit bekommen und ihre Familie unterhalten können. Und dann werden die abserviert und dann plötzlich, wenn sie in ihrer Gewalt sind, kehrt alles um. Und die Leute haben keine Hemmungen, keinen Skrupel, so zu handeln. Zuerst freundlich und nachher die Menschen kaputt machen. Das ist satanisch. Und das beherrscht der Teufel perfekt. Und trotzdem, man kann nicht einfach dem Teufel die Schuld in die Schuhe schieben. Denn die Frucht gegessen und so gegen die Regel verstoßen, hat ja Eva. Der Teufel hätte von dieser Frucht essen können. Das hätte nichts geändert, aber Eva hat gegessen. Jakobus beschreibt in seinem Brief deutlich, was der Grund unserer Sünde ist. Und ich finde, das müssen wir als Christen wirklich uns hinter die Ohren schreiben. Wir machen ja die Schuldverschiebung auch. Wenn wir keinen Menschen mehr haben, dann haben wir noch den Teufel. Fehlleitung. Jakobus sieht das anders. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Ich bin es. Ich bin es. Es ist also nicht der Teufel. Er weiß nur, wie er uns ködern kann. Er kann uns aber nur deshalb ködern, weil wir immer mehr möchten, als wir haben. Weil wir uns nicht genügen lassen mit dem, was wir haben. Und genau das führt uns ins Verderben, wie wir alle wissen. Es ist unsere Begehrlichkeit, es ist unsere Verantwortung. Wenn jemand ihr nachgibt, wird die Begehrlichkeit gleichsam schwanger. Finde ich wunderbar, wie er das da ausdrückt. Schwanger, also man geht schwanger mit etwas. Und so mit etwas, was man weiß, was nicht so in Ordnung ist, geht man dann schwanger. Und dann wächst das immer. Und irgendwie bekommt man so eine gute Beziehung zu dem. Und irgendwo sagt man dann, ja, das stinkt jetzt langsam für mich. Und dann gebiert sie die Sünde. Wenn die Sünde ausgewachsen ist, bringt sie den Tod hervor. Eva hatte nachgegeben, leider. Es war nicht die Frucht, die sie reizte. Es gab genügend Alternativen. Nein, es war die Aussicht, wie Gott zu werden. Dann kann man nur sagen, willkommen im verpfuschten Leben. Eine schlimme Sache, die damals geschah. Deshalb ist unsere Welt so kompliziert und deshalb geschieht so viel unsagbares Elend. So viele schreckliche Verbrechen wie Menschenhandel, Kriege, Abtreibung, Mord. Durch den Ungehorsam von Eva und Adam ist es so geworden. Paulus schreibt nach Rom, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir können also nicht nur einfach Adam und Eva auf sie zeigen. Wir selber hätten vermutlich nicht anders gehandelt. Das Erfreuliche ist, dass Gott für dieses Problem eine Lösung geschaffen hatte. Es gibt eine echte Hoffnung auf ein besseres Leben. Und ich hoffe, die meisten von uns kennen die und haben dieses bessere Leben. So schreibt Paulus, wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in Kraft des neuen Lebens herrschen. Das ist das, was Gott bereit hat, das werden wir auch in dieser Reihe dann noch genauer ansehen bei dem Thema das erste Evangelium. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dieses Beispiel. Es ist nicht nur ein Beispiel, sondern es ist ein dramatisches Geschehen. Dass du dich dann trotzdem über uns erbarmt hast. Du hast uns als Wesen geschaffen, die frei sind, die Ebenbilder sind. Und Herr, wir stehen einfach immer wieder in der Gefahr, dass wir uns versündigen. Dass wir uns irgendwie einflüstern lassen, es gäbe noch was Besseres. Selbst wenn wir eine Regel übertreten, die eigentlich ganz einfach wäre. Einfach weil wir mehr wollen. Und wie viele sind schon in einem verpfuschten Leben gelandet. So hilf uns, dass wir von dem auch lernen. Nicht einfach auf Adam und Eva heruntersehen, sondern dass wir selber lernen, daraus achtsam zu sein und diesen Lügen und Illusionen nicht Glauben zu schenken. Danken dir, Herr. Amen.